Worauf dürfen wir uns 2026 in Mahl freuen?
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Patrick Göllner.
Schönen guten Tag.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und erst einmal ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, habt vielleicht ein paar böse Geister noch vertrieben und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Und wir wollen euch jetzt mal mit in dieses neue Jahr hineinnehmen, weil wir haben uns gedacht, Jahresrückblicke, die gab es schon genug. Wir schauen jetzt erstmal auf das Jahr, was jetzt ansteht und schauen, worauf dürfen wir uns denn freuen? Was steht alles so an? Und ja, da legen wir einfach mal los. Ich habe gerade schon gesagt, ich mache ein bisschen Freestyle heute. Ja. Patrick, du kannst vielleicht einfach mal loslegen. Was wäre so dein Top-Thema in diesem Jahr?
Ja, also in diesem Jahr hat die Stadt mal einiges vor. Also es wird viel gebaut, viel gebuddelt, viel saniert, viel erneuert. Und wie das so ist, manchmal klappt's und ist auch zeitlich ganz gut, alles im Rahmen, manchmal eben nicht. Ein Projekt, was schon ein bisschen länger dauert, ist die Sanierung der Hüllstraße beziehungsweise der Fußgängerzone. Da war ja Anfang September vor der Kommunalwahl gab's so den... So einen Spatenstich kann man sagen, aber seitdem ist nicht viel passiert. Jetzt soll es aber am 12. Januar tatsächlich losgehen. Die ersten Schrauben sollen abgeschraubt werden, vorbehaltlich, dass die Firmen wirklich alle ihre Leuchtreklamen abgeschraubt haben. Und dann soll es tatsächlich losgehen. Und im Sommer sollen dann auch die ersten Bagger rollen, wie man so gehört hat. Drücken wir die Daumen, weil da hängen ja, also laut Werbegemeinschaft Hüls, hängen da schon Existenzen dran. Also die Ladenbesitzer, die Geschäftsleute wollen schon wissen, wann geht's los und worauf kann man sich verlassen.
Die müssen ja planen können.
Die müssen planen können, genau. Und ist jetzt die letzten Jahre ist da eben nicht viel passiert, ne?
Ja, wichtig ist, dass als erstes eben die Arkaden runterkommen.
Genau.
Und das ist ja das, was eigentlich so am umstrittensten ist an der ganzen Geschichte der Sanierung der Hüllstraße. Die sehen zwar einerseits echt voll daneben aus inzwischen, die sind vergammelt, die sind schmierig, die sind schmutzig, aber sie haben über viele Jahre Schutz vor Regen geboten.
Ja.
Und nicht jeder findet das gut, dass sie verschwinden. Auf der anderen Seite, wenn die weg sind, soll es halt mehr Licht und Luft in der Hüllstraße geben, die schönen Fassaden von den alten Häusern aus der Kaiserzeit, die sollen wieder besser zur Geltung kommen und Publikum anziehen, Kunden. Und das ist die Hoffnung, die man hat. Und damit startet man jetzt. Und ja, eigentlich muss man dieser Unternehmung viel Erfolg wünschen, ne? Weil die Hüllstraße kann Schwung gebrauchen.
Die Alternative, sähe ja so aus, dass es weiter so aussieht und traurig ist.
Mhm.
Ne, wie du gerade schon gesagt hast.
Es gibt ja auch Geschäfte, die keine Arkaden haben. Ich glaube, also Deichmann ist ja da so umgezogen. Die haben keine Arkaden oben drüber und die funktionieren auch ohne diese Arkaden. Und wenn man sich manche Stellen anguckt, also das Wasser läuft da in Bächen runter, wenn es da geregnet hat. Das ist also nicht mehr schön, auch wie die aussehen. Also von Taubenkot verdreckt und so weiter. Mhm. Also und alle Architekturbüros, die sich damit beschäftigt haben, haben ja gesagt, weg mit den Dingern, mehr Licht und Luft rein. Und wichtig ist ja auch, dass da mehr Platz ist in Hinsicht auf Wein Fest und Feuerwehrwagen, die ja größer geworden sind. Also da wäre dann auch wieder mehr Platz für das Weinfest, dass das da an die Stelle zurückkehrt, wo es eigentlich hingehört. Ne?
Genau, also da wird mehr Platz geschaffen, mehr Flexibilität, diese Blumenkästen da, die gemauerten, die verschwinden. Dafür kommen mechanische Poller, ne, die auch für mehr Sicherheit sorgen sollen. Das ist so im Nachgang nochmal sozusagen verwirklicht worden, dass das kommt. Also das heißt, also diese Straße wird vielseitig nutzbar sein, wenn sie fertiggestellt ist. Ja, und viele Hülser freuen sich darauf.
Das glaube ich. Ich meine, das ist ja auch ein Projekt, was jetzt nicht erst seit ein paar Jahren angedacht ist. Das ist ja gefühlt mein Leben lang irgendwie schon. Ja,
1895 oder
genau.
So. Genau, also wirklich ewig, ne?
Aber selbst seit dem Zeitpunkt, wo man es dann konkreter mal angegangen ist, ist jetzt eine ganze Zeit vergangen, ne? Also das, wie habt ihr einen Überblick, wie viele Jahre das mittlerweile sind?
Ja, ich glaube, die Werbegemeinschaft, die kämpft so seit etwa 25 Jahren darum, dass diese Straße sozusagen neu belebt wird. Und jetzt soll es endlich gut werden und ja, toi, toi, toi. Ende des Jahres wird man mehr wissen, ne? Und dann sieht man, wie es aussieht.
Ja, also erste Konzepte gab es 1999 oder so schon für eine Neugestaltung. Jetzt dieses Hüls Resilient, so heißt das ganze Projekt ja jetzt, soll jetzt endlich starten, warten wir ab. Also im Sommer, wie gesagt, sollen die ersten Bagger rollen und wie lange es dann dauert, steht noch in den Sternen, glaube ich.
Gibt es keine Schätzung, wann die fertig sein wollen?
Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Also ich hoffe mal zum Weihnachtsgeschäft, aber vielleicht träume ich da jetzt auch.
Das ist ein bisschen optimistisch.
Weihnachtsgeschäft 26.
Und 27.
Ja. Also 27 wäre natürlich gut.
Ne? Anderthalb Jahre, das sollten sie hinkriegen, oder?
Okay.
Ist ja jetzt auch nicht die Fifth Avenue oder der Kudamm oder so, ein paar hundert Meter müsste man eigentlich relativ schnell schaffen können.
Der Kudamm ist auch nicht mehr so schön, wie er mal war.
Ja.
Also ich war vor einem Jahr tatsächlich noch da und war enttäuscht, also sagen wir mal so.
Ich war da lange nicht mehr, aber ich meine jetzt wohl von der Länge her. Ja. Also ist ja eine relativ überschaubare Strecke, die Fußgängerzone. Ne? Und
ja. Warten wir mal ab und sei den Einzelhändlern da auch sehr gegönnt und generell den Hülsern. Ich meine, es ist nun mal das Zentrum der Stadt, sollte ja ursprünglich tatsächlich sogar der ganzen Stadt das Zentrum werden,
ja.
In ganz frühen Zeiten. Und ja, umso besser, dass man es jetzt mal wieder ein bisschen belebt dann auch. Und nach 25 Jahren wird es auch Zeit. Was steht da noch an? Wir bauen ja nicht nur in Hüls, ne?
Ja, ein paar Schulen werden auch neu gebaut, also die Goethe-Schule zum Beispiel in Altmahl.
Die Goethe-Schule, die soll im kommenden Jahr, in diesem Jahr, wir haben ja schon richtig, in diesem Jahr, ich muss mir auch erstmal dran gewöhnen,
ja, dass
wir 2026 haben, soll in diesem Jahr fertig werden. Und zwar ursprünglich sagt die Planung zum neuen Schuljahr 26/27. Jetzt gab es zuletzt wieder einige Probleme, aber drücken wir mal die Daumen, dass das vielleicht doch noch klappt. Und da haben wir natürlich, das ist schon ein Maler-Prestige-Projekt, was da im Bildungswesen, was da jetzt realisiert wurde, tatsächlich der Neubau einer Grundschule mit eigenen mit einer sehr aufwendigen und aber auch sehr umweltgerechten, nachhaltigen Architektur.
Sehr viel Holz.
Ja, fast komplett, ne?
Ja, und das ist tatsächlich nachhaltig, weil aus nachhaltigem Anbau und wenig Beton, ne, das, was Beton ist, etwas, was die Umwelt tatsächlich belastet bei der Herstellung. Mhm. War mir vorher auch alles gar nicht so klar, aber so ist das. Und ja, diese Schule hat den einzigen Nachteil, dass sie tatsächlich, wenn sie fertig werden sollte in diesem Jahr zum kommenden Schuljahr 26/27, dass sie etwas zu klein geraten sein könnte. Wir haben wachsende Schülerzahlen und die Schule ist zunächst mal nur dreizügig. Das ist kritisiert worden, aber es hat sich herausgestellt, es sind tatsächlich Möglichkeiten, diese Schule auf vier Züge zu erweitern. Da sind Optionen da, also die Voraussetzungen stehen. Und das kommt dann vielleicht dann in den Folgejahren. Aber jetzt soll es zum Herbst 26 erstmal losgehen mit der Einweihung der Schule, mit den ersten Kindern, die da kommen. Und ja, das wird natürlich super gut. Und wer weiß, die alte Goethe-Schule, die wird vielleicht noch gebraucht. Ne? Vermute ich mal, könnte ich mir vorstellen, wenn die Sanierung der Heinrich-Kielhorn-Schule beginnt.
Das ist ja das nächste große Projekt. Aber genau, ganz nebenbei, dass die bei der Goethe-Schule quasi von vornherein schon so ein bisschen mit einberechnet haben, wir können sie nochmal erweitern, ist ja schon mal etwas. Das machen sie ja auch nicht grundsätzlich
immer. Ja, das ist eine gute Sache, ne? Weil wie gesagt, wir haben die wachsenden Schülerzahlen und ich meine, das Projekt ist jetzt schon teuer genug. Wir reden da über 30 Millionen Euro für eine Grundschule. Das ist kein Pappenstiel. Ne? Mhm. Wir reden weiter über 26 Millionen Euro für die Sanierung der Heinrich-Kielhorn-Schule. Es gibt da auch Fördermittel, aber es ist schon sehr viel Geld, was die Stadt aus eigenen Mitteln bestreitet. Und das, ja, die eigenen Mittel, das wissen wir ja alle selber, da ist bei der Stadt Mahl nicht mehr so viel übrig. Ne? Die Stadt Mahl ist hoch verschuldet, wird sich von Jahr zu Jahr weiter verschulden, steht unter Kommunalaufsicht, rutscht in die bilanzielle Überschuldung, kann kaum noch gestalten. Also so ein bisschen sind diese Projekte Goethe-Schule, Kielhorn-Schule schon so ein bisschen das letzte große Hurra der Mahler Bildungspolitik, weil ab dann wird's schwierig. Dann
wird's düster. Die sind aber auch dringend notwendig. Also du hast ja die Heinrich-Kielhorn-Schule mehrfach angeguckt, Thomas, du warst ja da auch drin.
Ja, ganz kurz, das ist die im Riegefeld, ne?
Richtig? Das ist die im Riegefeld.
Genau, ne? Also ich glaube, eine schlimmere Schule gibt's nicht in Mahl vom Zustand her, ne?
Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Da muss man sich als Stadt und auch eigentlich als Stadtgemeinde so ein bisschen schämen, dass man das so lange hat treiben lassen. Ne? Mhm. Also die Holzrahmenfenster, da kann man mit der Hand durchgreifen, so sind die weggefault. Ne? Und vieles ist auch einfach nicht mehr zu sanieren. Im Grunde wird diese Schule zurückgebaut bis auf das Betongerippe. Ja, also die Schule wird ganz anders aussehen, wenn sie saniert sein wird. Also weil vieles von dem, was da ist, so lange vernachlässigt wurde, dass es nicht mehr zu retten ist. Schön ist für die Schüler, die Räume bleiben erhalten. Diese Räume der Schule, die bieten unheimlich viele pädagogische Möglichkeiten. Ist ja eine Förderschule, das heißt, die Kinder, die brauchen ganz besondere Räume, ganz besondere Bedingungen und dafür ist diese Schule ideal und deshalb hat die Schulleitung, die Lehrer, die Eltern, die Schüler haben für diese Schule gekämpft, die ja eigentlich schon abgeschrieben war, die nach ursprünglichen Plänen eigentlich abgerissen werden sollte. Man gab Überlegungen, Umzug nach Malham in die Wilhelm-Raabe-Schule. Das Gelände in Altmal sollte schön vermarktet und neu bebaut werden. Aber die Schule hat sich rechtzeitig gewehrt und das Ganze ist von Erfolg gekrönt. Der Stadtrat hat sich irgendwann klar dahinter gestellt, hinter die Sanierung. Und das beginnt jetzt. Und diesem Projekt kann man nur jeden denkbaren Erfolg wünschen, weil die Kinder haben es verdient.
Geplant ist bis 2029, glaube ich, bei dem Projekt, ne?
Ja, das ist also ein langer Zeitraum, aber es ist auch wirklich viel zu tun. Also da muss alles erneuert werden. Das ist, wie gesagt, es bleibt eigentlich nur, also sage ich jetzt mal als Laie, kein Architekt, es bleibt nur das Betongerippe und dann fängt man an, diesen Gebäudekomplex völlig neu aufzubauen.
Kernsanierung.
Ja, so kann man das wirklich beschreiben.
Aber das ist, glaube ich, auch so eine Nummer, die vielen Städten jetzt so langsam auf die Füße fällt, weil diese Bauten sind ja häufig so aus den 70er Jahren. Das war ja so die große Zeit, wo man Schulen nochmal neu gebaut hat, viel. Hier mal die Gesamtschule ist ja ein großes Beispiel dafür. Mhm. Auch mit neuen pädagogischen Konzepten oder so. Scharunschule wäre da zu nennen. Und irgendwann der Zahn der Zeit nagt da dran und irgendwann ist der Punkt, da muss man dann reagieren. Musst
du reagieren.
Und jetzt kommt es dann leider nach und nach alles relativ kurz hintereinander.
Ja, ich erinnere mich an die Hartschule, wo ich als Schüler war, eine Grundschule in Sinsen. Die war damals auch relativ neu. Die hatte ein Schwimmbad im Keller und eine Turnhalle oben drüber. Und die war für mich als Kind eigentlich so für die Ewigkeit gebaut. Dachte ich. Und die ist jetzt auch seit, glaube ich, 10 Jahren oder so ist die weg. Also das ist auch so ein Fall gewesen. Lohnt sich nicht mehr, Neubaugebiet hin.
Ja.
Und man muss eben sagen, dadurch, dass diese Projekte, wenn man nur die beiden im Kielhorn-Schule und Goethe-Schule, das sind ja zusammen, es geht auf die 60 Millionen Euro zu, diese beiden Projekte. Das führt eben auch dazu, dass andere Projekte, die eigentlich fast genauso dringend sind, zurückstehen müssen. Wir werden in den nächsten Jahren an vielen Schulen, die eigentlich neue Anbauten brauchten, zunächst mal Container sehen, in denen Unterricht stattfindet. Ne? Das ist eine Lösung, die ist okay. Container klingt jetzt erstmal ganz schrecklich. Ich habe mir mal diese Container am GIL angeschaut. Also die sind schon mal besser als das, was wir zu unseren Schulzeiten hatten. Ich habe ja auch so in diesen Pavillons, die damals am ASGSG da Unterricht gab.
Ja, guck, war ich auch.
Da hat es gestunken und das Wasser tropfte da durch und das alles war faulig und schimmelig und so. Nein,
Damals auch schon.
Also
okay.
Diese Container, die jetzt errichtet werden, ist schon eine andere Hausnummer. Da kann man schon vernünftig Unterricht machen, aber es ist ein Provisorium. Um diese beiden großen Projekte, von denen wir jetzt sprechen, wird dafür sorgen, dass sich andere Sanierungsmaßnahmen an anderen Schulen verschieben werden. Alleine schon wegen der miserablen Haushaltslage der Stadt. Ne?
Ja, das wenn du kein Geld hast, kannst du auch nicht wirklich was ausgeben.
Ne? Schule ist Pflichtaufgabe, das heißt, mal macht was, aber es wird nicht in dem Tempo gehen, dass sich vielleicht Eltern und auch Schüler und auch Lehrer wünschen. Ne? Das muss man einfach sagen. Ne?
Ja, da werden ganze Generationen von Schülern in Containern dann ihre Laufbahn machen. Und so dann kommen und dann erst danach so 2-3 Generationen später, die profitieren dann davon.
Ja, was auch dieses Jahr vorankommen soll, ist Marshall 66, das große Kulturzentrum der Stadt. Da ist in diesem Jahr schon die Eröffnung geplant, also so die inoffizielle und die große dann ein Jahr später, im nächsten Jahr, 2027. Die kommen, glaube ich, ganz gut voran. Wir haben jetzt auch ein paar Besichtigungen schon gemacht. Ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Das sieht sehr gut aus, das läuft. Nur ganz am Rande, auch die Finanzierung hält. Ne? Ja. Das heißt, normalerweise wird ja in Mal alles immer viel teurer als geplant. Da nicht tatsächlich. Ne? Also man hat wohl einmal mal nachlegen müssen in der Planung vor 2 Jahren. Aber das Geld, was dann als Höchstsumme festgesetzt wurde, diese Summe hält. So, und man kommt schnell voran. Dieses Jahr wird die Eröffnung sein. Und ich bin also tatsächlich mal gespannt, was es dann da zu sehen gibt. Gerade in diesem großen Raum, da ist ja in einem sehr langgestreckten Raum, ist eine ganze Zwischendecke weggenommen worden, um auch hohe Skulpturen aufstellen zu können. Mhm. Ich weiß nicht, wie hoch da die Deckenhöhe ist, irgendwie, keine Ahnung, 6-7 Meter bestimmt. Da kann man also große Sachen aufstellen. Und die hat das Skulpturenmuseum tatsächlich auch im Fundus. Na, das ist also vieles, was bisher sozusagen noch unter den alten Glaskastenbedingungen so ein Schattendasein führen musste, nicht gezeigt werden konnte. Das wird da eine neue Heimat finden und da bin ich einfach mal gespannt. Ne? Ich meine, moderne Kunst ist nichts für jedermann, Aber vielleicht sollte man sich einfach mal drauf einlassen. Ein Ausrufezeichen für unsere Stadt, ein Aushängeschild.
Definitiv.
Wird dieses Kulturzentrum auf jeden Fall.
Also ich hab ja schon mal so ein Plädoyer dafür gehalten, für die moderne Kunst. Aber einen Punkt muss ich auf jeden Fall wiederholen. Aus Malersicht, denkt man meistens, was soll das, können wir das Geld nicht für was anderes ausgeben. Erstens, die Stadt kauft gar nicht so viel Kunst, sondern das ist der Förderverein, der dahinter steckt. Das heißt Privatleute letzten Endes. Und zweitens, von außen die Wirkung, die ist wirklich überragend. Also jeder, der sich für Kunst oder für modernere Kunst interessiert, der kennt den Glaskasten in Mal. War schon mal da oder kennt ihn zumindest mit dem Namen. Selbst, ich habe ja Kunstgeschichte studiert, du hast immer, wenn es um modernere Kunst geht, wurde auch Mal mit erwähnt. Weil wir entweder irgendwas von irgendeinem Künstler schon hier haben oder weil wir eine gute Auswahl haben und man einen schönen Überblick über die und die Epoche oder Stilistik oder so bekommt. Also man darf das nicht unterschätzen. Das ist nicht einfach nur so ein Projekt für eine Handvoll Leute hier aus der Stadt, sondern das zieht Menschen wirklich an.
Das denke ich auch. Und wie gesagt, die Schulklassen, die werden da ja alle durchgejagt werden. Ja, die gucken sich das an und haben aber auch die Möglichkeit, da kreativ zu werden. Da gibt es ja auch Künstlerwerkstätten. Ja. Ich meine, dass es da ein Café gibt, wo man sich auch, wenn man an Kunst gar nicht so interessiert, einfach mal aufhalten kann. Ein dritter Ort ist ja so das Konzept. Man hat wieder einen Ort in Mal, wo man sich treffen kann, wo man zusammensitzen kann. Und da ist die Stadtbücherei, zieht da ein. Ne? Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Ne?
Das wird
also
schön werden.
Das wird sehr schön werden. Die Bücherei kommt in die ehemalige Turnhalle. Ich habe bisher nur den Rohbau gesehen, aber wenn man da mal so ganz kurz die Augen zumacht und sich das vorstellt, wie das fertig ist, das wird richtig spannend.
Einzige, was ich bislang so als Kritik gehört habe, ist die Verkehrsanbindung, weil du halt, du musst halt ein Stückchen schon laufen, um da hinzukommen. Ja, ne? Also das ist nicht mehr so
viele
wie früher.
Parkplätze, ne? Also,
ja, und auch wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich meine so gerade Bücherei oder so, hat ja zum Teil auch ein bisschen älteres Publikum, die dann vielleicht auch nicht mit dem Auto anreisen oder so. Mhm. Ja, dann fährst du bis, Haltestelle Herzliaallee oder direkt bis zum Busbahnhof und musst von da aus laufen.
Das quer durch den ganzen Maler Stern. Eben, da, ne?
Das oder kann schon eine Strecke sein für manche.
Du kannst am Eduard-Weitsch-Weg parken, du kannst ein paar Parkplätze gibt es ja in der Nähe vom Amtsgericht auch. Ne?
Aber da brauchst du wieder ein Auto,
genau. Da brauchst du wieder ein Auto, ne? Aber ja.
So. Das ist so der einzige Kritikpunkt, aber ich glaube, das wird sich auch irgendwie regeln.
Wird sich einspielen. Die werden ja auch mit den Ausstellungen wechseln, da werden verschiedene Sachen zu sehen sein. Und falls es nicht läuft, würde ich vorschlagen, zwei große Dinosaurier-Skelettmodelle.
Ja, das zieht immer.
Ist die halbe Miete.
Genau, dann kommen die Kinder auch gerne.
Genau, ja. Tyrannosaurus Rex da rein und so in der großen Halle in Originalgröße. Ist die halbe Miete für das Museum.
Also kriegen wir hin.
Ja.
Kriegen wir hin, würde ich sagen. Was haben wir denn noch?
Ja, was haben wir noch? Zwei Kreisverkehre haben wir, die in diesem Jahr endlich mal gebaut werden sollen.
Stimmt, da war ja auch noch was.
Na, genau, also fangen wir mal mit Sinsen an. Das ist die Kreuzung Bahnhofstraße, Schulstraße, Halterner Straße. Bisher eine Kreuzung mit Ampelschaltung wird ausgebaut zu einem Kreisverkehr, der auch noch eine Besonderheit hat. Das wird ein Schlaufenkreisverkehr. Also der ist eher so achtförmig. Das ist so den Gegebenheiten da vor Ort geschuldet. Man kann ja jetzt nicht einfach Häuser abreißen, um einen vernünftigen Kreisverkehr zu bauen, der dann auch vom Schwerlastverkehr sozusagen befahren werden kann. Also hat man die Form einer Schlaufe gewählt. Und das wird schon sehr spannend werden. Ne? Also für alle Verkehrsteilnehmer, man muss da auch so ein bisschen mit Augen auf an die Sache rangehen.
Ja, ja.
Ne? Gerade auch als Fahrradfahrer, denn der Fahrradfahrer muss sich mit dem Kraftverkehr den Kreisverkehr teilen. Das heißt, das ist leider nicht so schön wie zum Beispiel an den neuen Kreisverkehren an der Karl-Duisbeck-Straße. Da hatten man ja als Fahrradfahrer wirklich eine Luxusbedingung. Ne? Und auch als Fußgänger. Ne? Eigener Bürgersteig geht um den Kreisverkehr rum, eigener Radweg geht um den Kreisverkehr rum.
Das wird eher so wie am dicken Stein, ne? wo du auch, der Radweg ist auf einmal zu Ende und dann bist du neben dem LKW im Kreisverkehr. Ne?
Ja.
Also da muss man aufpassen.
Den Mutigen gehört die Welt. Ne? Also einfach entschlossen reinfahren und mit dem Selbstbewusstsein, ich bin ein vollwertiger Verkehrsteilnehmer und ich habe auch mal Vorfahrt vor dem Kraftverkehr. Ne?
Dann hoffen wir, dass die Leute in den Autos auch vollwertige Teilnehmer sind.
Das wird die spannende Frage sein. Aber das wird schon spannend. Also Schlaufenkreisverkehre gibt es, glaube ich, in ganz Nordrhein-Westfalen nur sehr, sehr wenig.
Ja, direkt in Hausenhausen. Hohenzollernstraße, also wenn man zum Prosper-Krankenhaus möchte. Genau.
Der ist da auch ein bisschen größer als der in Sinsen geplant ist. Ja. Ne? Also der wird ein bisschen kleiner durch den Platz, den man da eben hat. Ne? Also Bäume sind ja schon wegrasiert worden, Richtung, wenn man von der Schulstraße, Bahnhofstraße hochfährt, nach links, nach Haltern.
Genau.
Auf der Seite sind schon ein paar Bäume weg. Also da sieht man.
Das war auch Straßen-NRW hin.
Genau, ne? An der Stelle sind schon ein paar Bäume gefällt worden. Da sieht man also, wo die Richtung dann so hingehen wird ungefähr. Ne?
Ja, genau. Da sind auch schon Bauarbeiten jetzt gewesen, aber das hat noch nichts mit dem Schlaufenkreisverkehr an sich zu tun. Das sind noch Gelsenwasserleitungen, die da, boah, ich fantasiere jetzt mal, wahrscheinlich etwas umgelegt werden müssen oder besonders gesichert werden müssen, wenn die Baumaßnahme beginnt. Also da ist eben auch ein Knotenpunkt der Mahler Wasserversorgung. Das ist noch nicht der Kreisverkehr selbst da. Ne? Mhm. Nicht, dass man denkt, es ist schon losgegangen. Nein, das kommt noch. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Sache werden. Natürlich auch mit den entsprechenden Verkehrsbehinderungen wieder.
Ja.
Na, da kann man sich auch wieder auf einiges
einstellen. Aber der macht an der Stelle auf jeden Fall Sinn. Also Sinn. Also als Sinsener weiß ich, also da ist der ist sehr befahren. Also diese Ecke ist sehr, sehr stark befahren. Also nachmittags, wenn Stoßzeiten sind, von der Bahnhofstraße hoch, die Autos stehen bis unten zum Bahnhof teilweise, weil da so viel Verkehr ist. Von der gegenüberliegenden Seite aus Erkenschwick stehen die dann auch hoch, bis da, wo früher die Hartschule war. Die Ampel ist da so geschaltet, dass dann nur eine Seite rot hat, dann mit grün hat, damit überhaupt was abfließen kann an Leuten und von links und rechts am Sonntag auch oder so, wenn Wochenende ist, da ist also wahnsinnig viel Verkehr. Der macht absolut Sinn, den dahin zu bauen, der Kreisverkehr.
Ja, super. Ja, und zweiten Kreisverkehr gibt es genau am anderen Ende der Stadt in Altmahl, an der Kreuzung Breite Straße, Dorstener Straße, Polsumer, Westerholter Straße. Mhm. Da soll auch zur Jahresmitte, soweit ich weiß, der Baubeginn sein, ist zumindest aktuell so geplant. Und auch dort geht es halt um das Thema Verkehrsfluss und auch Verkehrssicherheit. Da sollen ja Kreisverkehre wirklich große Vorteile bringen. Ich bin manchmal nicht so überzeugt, weil eine Ampelschaltung ist eigentlich eine klare Ansage. Rot ist rot und grün ist grün. Und Kreisverkehr ist ja immer etwas, wo man gucken muss, wenn man da reinfährt, ne? Und auch wenn man drin ist.
Ja, ich sag mal, wenn man die Verkehrsregeln kann und auch umsetzt vor allen Dingen, ist das nicht so das Problem. Man muss halt aufmerksam fahren, das musst du immer, ne?
Ja, aber du hast oft, bei Kreisverkehren merke ich, da sind Leute, die damit nicht so vertraut sind. Die dann, die stehen dann, die wissen nicht, wie sie blinken sollen oder so, die das dann doch ein bisschen aufhalten, ne?
Ja, das fängt schon damit an, dass die blinken, wenn sie in den Kreisverkehr reinfahren und nicht blinken, wenn sie rausfahren.
Wenn sie in die richtige Richtung, das sehe ich ganz häufig am Mahler Stern, der kleine Kreisverkehr, Busplatte und Insel dazwischen. Das sind unglaublich viele Leute, die links da reinfahren, weil die das nicht kapieren. Es ist wahnsinnig. Von daher kann ich deinen Einwand verstehen, aber andersrum muss ich mal so einen Fahrlehrer zitieren, den ich mal im Interview hatte, der sagte, die Regeln sind eindeutig und einfach umzusetzen. Wer jetzt noch das immer nicht hinkriegt, der hat keine Ausrede mehr.
Ja.
Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen in der Stadt.
Aber es ist so, Kreisverkehr ist ein Konzept, das hier in Mahl immer stärker umgesetzt wird. Also als ich ein Kind war, gab es gar keinen Mal, kann mich nie erinnern. Und mittlerweile gibt es ja, ich weiß nicht, 10 bestimmt, ne? Oder wenn wir die alle mal zusammenzählen.
Karl-Duisberg-Straße, Otto-Welt-Straße, Mahler Stern, 2, 3.
Reddenkamp-Straße da hinten.
Reddenkamp-Straße ist einige.
Ja, ne? Also schon ein paar. Da kommt schon was zusammen. Ne? Und das wird sich fortsetzen. Es wird also noch mehr Kreisverkehre geben. Ich glaube auch, die beiden jetzt geplanten werden nicht die letzten sein, ne?
Ist ja auch ein Trend, den man in anderen europäischen Ländern sieht. Also Großbritannien sowieso, die übertreiben schon seit Jahrzehnten damit. Aber die Niederlande zum Beispiel, die ersetzen jetzt mittlerweile auch Kreuzungen immer mehr durch Kreisverkehre.
Ja.
Da haben die früher auch schon gemacht, aber mittlerweile auch deutlich verstärkter noch.
Ja.
Weil einfach der Verkehrsfluss da ist. Es geht noch nicht mal darum, dass es jetzt schneller geht unbedingt, aber dass wenigstens alles im Fluss ist.
Ja.
Und keine Staus, wie du sie gerade beschrieben hast, entstehen.
Ich habe bei den letzten zwei Ausflügen nach Holland haben wir unser Fahrrad mitgenommen und das war wunderbar. Also da haben Radfahrer auch einen ganz anderen Stellenwert. Also
gesetzlich gesehen,
Niederlande ist ein Fahrradfahrerland, ganz klar. Das ist alles ganz anders ausgebaut und ich habe da nie irgendwie Sorgen gehabt. Also man wird da ganz anders wahrgenommen, also respektiert, würde ich mal so sagen. Wäre wunderbar, wenn das hier auch so wäre. Ne?
Ja, ich meine, da bist du ja selbst als Fußgänger schuld, wenn du vom Radfahrer auf dem Radweg umgefahren wirst, weil du hast auf dem Radweg nichts zu suchen.
Ja.
Das wird behandelt wie eine normale Straße quasi. Ja, kann man vielleicht auch noch von lernen.
Ja.
Ja, aber das wird dann auf jeden Fall interessant, vor allem ob dieser Fluss dann tatsächlich auch funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Weil Altmahl ist ja genauso zu Stoßzeiten. Wenn du da jetzt meinetwegen aus Altmahl Richtung Westerholt abbiegen willst, Glück. Brauchst du da. Und Zeit.
Ja.
Ja. Was steht denn noch so an? Wir haben jetzt Bauprojekte. Haben wir dann noch so?
Maler Stern war mal interessant zu beobachten, ja. Vor allem das Fashion Outlet in der oberen Etage. Also die haben jetzt noch so 18 Stores auf ihrer Webseite gemeldet mit Marken und ja, aber eigentlich genauso viele Leerstände oben, ist natürlich nicht so schön. Vor allem die eine Seite da, wo Ravensburger ist, da sind nicht mehr viele Geschäfte, also so 2, 3 sehe ich da noch oder habe ich da gesehen. Und da ist ja mal abzuwarten, was da reinkommt. Ne? Also der letzte war Blue Bricks, so ein Laden, so ist so ein, ja, so wie Lego, so ein, ich sag jetzt mal, nachgemachte Lego.
Klemmbausteine, muss man sagen. Klemmbausteine.
Sonst wird Lego sehr böse.
Genau, Klemmbausteine heißen die, aber wir reden ja auch über Lego jetzt. Ja, die sind da reingekommen und ansonsten ist da lange, lange kein Geschäft mehr reingekommen. Also Lloyd ist da vor über einem Jahr rausgegangen und ja, da ist abzuwarten, was da passiert. Ne? Also der Ascania-Laden, der ehemalige, steht immer noch leer. Die Karstadt-Etage, die obere, steht immer noch leer und ja, auch eine Stelle, da sollte so eine Pommesbude rein, Pommesfreunde, ist jetzt auch über ein Jahr her, dass die da rein wollten, ist auch noch nicht passiert. Also das ist abzuwarten, was da passiert. Und dann haben wir noch das Dach, wo du ein paar Mal warst, Thomas. Ne?
Ja, man muss wirklich, also wie gesagt, Unkenrufe bringen eigentlich weiter, aber man muss sich doch vielleicht mal die Dramatik der Situation klar machen. Dieses Dach muss in den nächsten 2 Jahren saniert werden. Wir haben im Augenblick ein Provisorium, das ist diese sogenannte Einhausung, das Zelt, was alle gesehen haben. Dieses Zelt schützt im Augenblick den Maler Stern vor Regen, vor Sturm, vor Eis und Schnee. Ja, das heißt, wenn man im Stern ist und sieht noch diese die Reste des alten Luftkissendachs, das ist nur noch eine Folie, die durchhängt, die obere Hälfte ist schon weg. Es gibt also kein Zurück mehr zu dem alten Dach. Da sind alle Brücken abgebrochen worden. Es muss ein neues Dach geben und das, ich sag jetzt mal, innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und wenn das nicht geschieht, dann bedeutet das, dass die Baugenehmigung für die Einhausung erlischt. Dann hat dieses Einkaufszentrum kein Dach mehr und dann ist es eigentlich nicht mehr zu betreiben. Das muss man ganz klar sagen.
Dann gibt es ein Verbot.
Ja. Dann, da gibt es eine, wie nennt sich das, Bau? Polizei oder also es gibt eine Behörde,
genau.
Die dann dafür sorgen wird, dass dann dort ein weiterer Betrieb des Sterns nicht mehr möglich ist. Und es gilt jetzt wirklich darum, die Eigentümer zusammenzubringen, die Entscheidung zu treffen, die Investitionen zu tätigen, dass dieser Stern dauerhaft als Einkaufszentrum, auch als Outlet, also als Einkaufszentrum erhalten, als Outlet entwickelt werden kann mit überregionaler Strahlkraft. Nur, ja, wir haben ja letztens hier auch mal mit dem Bürgermeister zu dem Thema gesprochen. Auch der Bürgermeister Thomas Deros hat das Gefühl, es geht im Augenblick nicht voran.
Ja.
Und das ist sehr enttäuschend. Und das ist für die Stadt auch bedrohlich. Das muss man, glaube ich,
mal
sagen.
Ja klar, weil
das
haben wir ja schon letztes Mal angeschnitten. Ne? Man darf sich das gar nicht vorstellen, was passiert, wenn es wirklich dann so weit käme. Ne?
Ja, ich meine, zumal es ja in Nachbarstädten wie Bottrop da erschreckende Beispiele gibt. Ja. Ne? Ich glaube, da soll auch die Fakt AG eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Ja, da haben wir jetzt einen riesigen Leerstand, also eine Betonruine sozusagen.
Ja, aber das wäre ja der Super-GAU für die Maler-Mitte, wenn... Das ist ja mal Mitte, mehr oder weniger. Ne? Ja.
Deshalb, also, eigentlich, wie gesagt, muss man immer noch an das Gute glauben, muss man daran glauben, dass die Investoren und eben vor allem auch der Vertreter der Gläubiger, der Insolventenfakt AG, dass die Kraft finden. Jetzt, es geht noch um 10 Millionen Euro, die draufgepackt werden müssen, so in etwa, jedenfalls zu den Millionen, die jetzt schon ausgegeben wurden. Für die Einhausung, dass dieses Geld ausgegeben wird, dass die Investitionen erfolgen, dass diese Immobilie Malerstern dauerhaft nutzbar bleibt. Darum geht es jetzt. Ne? Also das muss man sich, den Ernst der Lage muss man sich tatsächlich mal klar vor Augen führen.
Ja, tja, rettet die City, ne?
Ja, sozusagen.
Ja, hat die Fakt AG ja eigentlich auch versucht und die haben auch viel bewegt, muss man sagen. Wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, wie der Malerstern 2016, 17 so aussah, da war es schon kurz vor Feierabend. Das war wirklich nicht schön. Dann 2018, 2019 sind dann neue Geschäfte dazu gekommen. Da hat also der Kreler Platz wurde belebt, die Unteretage des Karstadthauses, da kam Edeka rein, da kam Zoo&Co rein, da kam Aldi rein, dann ist DM dahin gegangen. Der Uwe Suberg hatte nur aus Place aufgemacht.
gemacht, dann ist Action da reingekommen und dann war auch tatsächlich erstmal Action. Also das wirklich, das war
ist eine, bis heute eine Ecke.
Bis heute. Ja. Also die untere Etage ist wesentlich belebter als oben natürlich, weil die Leute eine Treppe hoch müssen vielleicht. Aber dann auch mit der Eröffnung des Fashion Outlets kam da wirklich Leben rein. Ich dachte, Donnerwetter, auch schöne Geschäfte, hell erleuchtet, modern eingerichtet, tolle Sachen. Also bitte mehr davon.
Ja. Aber du beobachtest das ja sehr intensiv, Patrick, aber ist es nicht so, dass auch beim Outlet sozusagen ein Höhepunkt überschritten ist, dass es da schon mal mehr Stores gab?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja, also so die Leerstände, die man jetzt auf der einen Seite sieht, also die waren nicht so wie zu Beginn. Und was dieses Fashion Outlet natürlich hart getroffen hat, war Corona, 2 Jahre. Ne?
Also, ja, die sind ja direkt in diese Phase
rein. Die sind direkt da, also Ende 2019 haben die ersten Stores da eröffnet und dann kam März 2020,
ja, ja.
ging dann die Pandemie los und das hat die schon richtig getroffen. Ne? Und Ukraine ist auch nicht so förderlich gewesen in den ersten Monaten, wo Leute gesagt haben, ich behalte erstmal mein Geld zusammen, hat man so rausgehört von vielen Filialleiterinnen, die da so waren. Also es waren schon schwere Zeiten für die Eröffnung so eines Fashion-Outlets. Aber nach wie vor sind schöne Geschäfte, die da sind, hell erleuchtet, moderne Ware, modern eingerichtet. Eigentlich, ja, das hat Potenzial, aber es fehlt noch an Marken, die da reinkommen. Ne?
Und ich muss auch sagen, ich gehe mittlerweile wieder gerne in den Stern. Also jetzt nicht so, dass ich mich super drauf freue, aber halt, dass ich nicht die Notwendigkeit sehe, extra nach Recklinghausen fahren zu müssen oder so, um, weiß nicht, Bekleidung oder sonst was zu kaufen. Du hast im Grunde genommen alles irgendwie da vor Ort. Ne? Ja. Selbst Lebensmittel jetzt durch Edeka und Aldi wieder auch vernünftig. Das ist schon ganz praktisch.
Ja.
Und wenn sie das jetzt auf die obere Etage irgendwie noch ausweiten könnten, auf irgendeine Art und Weise, auch wenn es schwierig ist, weil gigantisches Ladenlokal von Karstadt Hertie,
ja.
Ne, was da übrig geblieben ist, das ist nicht ohne.
Knapp 6.000 Quadratmeter sind danach noch zu bebauen, also passen da noch einige Marken rein. Ne? Und die Betreiber haben es immer so als so ein Hybrid-Center angesehen. Also du hast da sowohl Mode oben, Fashion-Outlet und unten dann eben auch, du hast Supermärkte, du hast dann aber auch Deichmann, du hast Schreibwaren, eigentlich alles. Ne? Du hast Drogeriemärkte. Ne?
Im Grunde genommen die Altstadt nur als Einkaufszentrum,
genau.
Wenn man so will.
Ja, aber auch da ist ja weiterer Investitionsbedarf. Guckt euch mal nur das Dach des alten Karstadt-Bereichs an. Ja. Na, die haben da jetzt, das ist also auch dringend sanierungsbedürftig. Das käme also noch on top. Na, ich fantasiere jetzt mal auch wieder einen Millionenbetrag, der noch on top käme. Mhm. Im Augenblick liegen da so dicke Gummimatten, die den Regen so ein bisschen abhalten sollen. Die sind so mit schweren Säcken irgendwie beschwert, dass sie bei Sturm nicht wegfliegen. Das ist ja alles kein
Dauerzustand. Wir sprechen jetzt vom ehemaligen Parkdeck, ne?
Genau, da wo man ganz früher mal mit dem Auto parken konnte und dann
das Rondell hoch und
genau,
dann.
Genau, ne? Das war immer eine schöne Prüfung, auch bei Führerscheinprüfung, ne? Dass man das Rondell hochfahren musste.
Und es war damals schon eine Schlaglochpiste da oben.
Ja. Da kommt wieder die Pleite der Faktor geht zum Tragen. Also da schließt sich dann der Kreis. Ne? Weil da ist die Frage, was hat das Fashion Outlet schlimmer getroffen? Die Corona-Krise oder die so, wenn es der Fakt da geht. Ne? Also,
ich glaube, es geht Hand in Hand.
Geht Hand in Hand, glaube ich auch, ja.
Ja, dann hoffen wir mal, dass die Investoren noch investieren.
Ja, dann vielleicht so ein paar lustigeren Themen.
Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt schon wieder hier, mein Gott, die Leute sind gerade mal ins neue Jahr gestartet und schon kriegen wir hier nur die depressiven Themen. Nein,
wir bleiben mal guter Dinge, dass alles gut wird und nach wie vor ist da Leben im Malerstern, also vor Feiertagen oder so, wenn auch wenn es Geld gegeben hat, ganz klassisch, ist die Bude voll. Also da sind viele Leute, ne? Also Daumen hoch, es wird.
Wenn es in 2 Jahren immer noch nicht so weit ist, dann können wir jammern.
Ja, ne? Genau. Ansonsten wird, was wollte ich jetzt sagen? Ich mache mal Pause eben.
Irgendwas Positives
wolltest du. Irgendwas Positives, genau. Die Infield war kehren zurück. Die Infield Vibes, das war im vergangenen Jahr die 30-Jahr-Feier der Sly Dogs, mal als Baseballverein. 30 Jahre gibt sie schon und sind eigentlich immer noch eine Randsportart, weil wo kann ich schon mal Baseball spielen oder im Fernsehen sehen? Das ist eine Randsportart. Die haben aber trotzdem groß gefeiert im Jahnstadion bekanntlich. Am 23. August war das, glaube ich, mit DJ Mogwai, mit Phil Fultner, zwei weltbekannte DJs, die aus Marl kamen. Da sind über 2000 Leute gekommen, 2149, glaube ich. Und für eine Veranstaltung, die noch keiner kannte, die so eine Premiere war, super. Da war super Stimmung. Also egal mit wem, wir waren ja auch vor Ort abends und egal mit wem ich da gesprochen habe, alle waren begeistert, dass in Marl so eine Nummer stattfindet. Und der Damian Kaiser, der Abteilungsleiter Baseball von den Sly Dogs, sagte auch, also am nächsten Tag hat er wohl gesagt, boah, nie wieder, so viel Stress, so viel Theater. das ist ein One-Shot gewesen. Aber dann so nach ein paar Tagen Abstand hat er sich dann so die Videos angeguckt, Drohnenaufnahmen und so weiter, Fotos und sagte, boah, war doch wohl eine super coole Party und so, die wiederholen wir jetzt. Und die sind jetzt keine Profi-Veranstalter, die damit auch viel Geld machen wollen oder so. Aber er sagt, wenn da Geld abfallen würde, würde es vielleicht auch, weil man einige Fehler, die man gemacht hat, nicht mehr machen könnte, dann wird das Geld auch so in die Jugendarbeit gehen, also in dem Verein zugutekommen. Also wäre dann auch noch eine gute Sache für den Sport, den die da betreiben. Und ja, der Termin steht schon fest. 29. August in diesem Jahr finden die Infield Vibes statt. DJ Mogwai und der Phil Fultner, die haben sofort zugesagt. Also
das ist schön.
Die waren sofort wieder dabei, waren die es auch total cool fanden. Und ja, wie gesagt, wer das erlebt hat, der war begeistert. Also ich habe da nichts Negatives drüber gehört.
Und das war auch sauschnell ausverkauft, ne?
Relativ schnell ausverkauft. Es gibt so Early Bird Tickets für, ich glaube, 17,50 €. Die anderen dann 20 €, 30 €. Abendkasse ist auch noch geplant. Die wollen das alles bisschen besser gestalten. Also nicht mehr so lange Schlangen am Eingang. Die sollen jetzt nach innen verlegt werden, die Kassenhäuschen. Mehr Toiletten auch, gab wohl auch Beschwerden, dass das so zu wenig Dixi-Klos aufgestellt wurde. Das soll alles verbessert werden. Ja, und dann können wir uns, glaube ich, auf eine tolle Sache in Marl freuen, über die wir auch natürlich ausführlich berichten werden. Ich denke mal auch mit dem Livestream vielleicht.
So oder so, ja, wir sind auf jeden Fall vor Ort.
Was die Slidogs auch noch machen, ist am 25. April ein US Sports Day. Das haben die im letzten Jahr an einem Tag gemacht. Also tagsüber war US Sports Day auch im Stadion. Da konnte man dann ja sich exotische Sportarten angucken, ausprobieren, mitmachen und so weiter von Football, solche Sachen, auch eben US-Sport. Das war aber auch alles relativ stressig, deswegen wird das jetzt auf den 25. April vorgezogen.
Ja, wunderbar. Wenn ich so bedenke, ich war ja früher freier Mitarbeiter hier bei der Maler als Jungspund noch, da waren die, glaube ich, haben ihr Fünfjähriges oder so gefeiert, da war ich da. Da waren die noch, wenn ich mich recht entsinne, irgendwann in Polsum auf dem Acker oder so haben die gespielt. Also so ganz, so nach dem Motto, da wo man uns lässt, machen wir jetzt mal ein bisschen. Ich finde das total toll, dass die mittlerweile halt mit dem Jahnstadion so einen tollen Ort gefunden haben, auch schon seit langer Zeit. Und dass sie jetzt so lange bestehen und so einen Erfolg haben, auch mit solchen Sachen und darüber dann sich auch finanzieren können, finde ich gut. Ja. Also, muss ja nicht nur immer alles Fußball sein. Ja. Was haben wir denn noch so? Was steht noch an?
Ja, viele Arbeitsplätze kommen 2026 nach Marl. Thalia wird fertig.
Ja.
Da wird im Frühjahr wird dann sozusagen Produktion und Distribution aufgenommen. Da werden in diesem Jahr die ersten 400 der mindestens 600 Arbeitsplätze aufgebaut. Das heißt, man kann sich da bewerben, man kann hier in Marl einen neuen Job finden. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist ja sozusagen die erste Stufe des Industrieprojekts Gate Ruhr, die jetzt praktisch schon ihrer Fertigstellung entgegengeht. Das heißt, da wo ganz früher mal das BASF-Kraftwerk waren, ist jetzt diese riesige Produktions- und Distributionshalle von Thalia. Print on Demand gibt's da. Und von hier aus wird sozusagen in Mitteleuropa dem Giganten Amazon eine effektive Konkurrenz gemacht. Das heißt zum Beispiel im Buchbereich haben die hier in Mitteleuropa Amazon schon aus dem Feld geschlagen. Und da ist Marl eigentlich mit die wichtigste Stätte des Vorankommens für diesen Milliardenkonzern Thalia. Ne? Das ist also wirklich eine riesige Firma mit Milliardenumsatz auch. Und Marl spielt in den strategischen Überlegungen dieses Konzerns eine zentrale Rolle. Und das ist super für diese Stadt. Das ist echt immer wirklich mal Strukturwandel.
Ist ja das beste Gelände für so ein Unternehmen. Ne? Du hast alle Anbindungen, die du brauchst. Du hast Fläche ohne Ende da. Das ist perfekt im Grunde genommen. Du musst nichts irgendwie noch extra, du brauchst keine Bahnstrecke bauen oder was weiß ich. Also zumindest nicht als Firma selbst.
Es ist alles da und die Straße, die Kalisperstraße ist ja erneuert worden und wird auch sehr schön werden. Also das ist jetzt nur ein Detail, aber vor kurzem sind da 190 neue Bäume gepflanzt worden an der Karl-Duisberg-Straße und an der Nordstraße. Das heißt, das wird wieder eine richtig schöne Allee werden, ne, mit richtig tollen Fußgängerwegen, Bürgersteigen und Radwegen. Also das muss man sich da mal angucken, wenn noch nicht da war. Das ist also wirklich so, wie es sein sollte.
Das heißt, lieber Bürgermeister, der in 50 Jahren in diesem Amt sitzen wird, da kann man sich schon auf umfangreiche Sanierungen dann einstellen, weil die Wurzeln dann wieder.
Ja, nee. Also das würde
haben
ich
sie cleverer sagen. Gemacht?
Das haben die schon sehr gut gemacht. Also die Bäume, die haben alle richtige Grünstreifen. Das heißt, die haben gar keine Chance, Steine hochzudrücken, weil um die Bäume herum ist es grün, kein Bodenbelag, das Regenwasser sickert da ein, die Bäume können sich ausbreiten, können wachsen, die Stämme können wachsen, da ist jede Menge Platz für alles, das heißt, die Wurzeln können sich da auch nach unten entwickeln und werden nicht zur Seite drängen, diese Radwege, die sind schon also nach dem neuesten Stand der Kenntnis und auch der Umwelttechnik gebaut worden. Das wird dauerhaft richtig gut.
Ja, wäre schön, wenn dadurch dann neue Arbeitsplätze noch mal kommen würden.
Ja, ne? Und das ist ja, ja. der erste Schritt. Ne? Es geht ja. ja weiter. Wir werden jetzt im Jahr 2026 die Fertigstellung der ehemaligen Bergwerksanlage von AV37 erlegen. Das heißt, Fertigstellung in dem Sinne, die restlichen Gebäude werden dann Ende des Jahres abgetragen sein. Dann gibt es noch ein Jahr eine Bodensanierung, die da zum Glück nicht so, so aufwendig sein muss, weil es da keine Kokerei gab. Und dann kommen die neuen Firmen auch auf dieses Gelände. Und das wird noch, da werden noch mal hunderte neue Arbeitsplätze entstehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt also, da geht es dann für die Stadt wirklich mal richtig nach vorne. Ne?
Gibt es denn schon zumindest Gerüchte, wer es werden könnte?
Nee, also da habe ich, ich meine, als Journalist, man hat ja immer die Lauscher offen.
Dann, ja, ja, ne? Das ist
einfach. Aber nein, also ich meine, da wurden ja schon vor Jahren mal Projekte vorgestellt, die es dann gar nicht geworden sind. Thalia war eine Riesenüberraschung, als die Stadt damit um die Ecke kam. Also ich war auch überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet, muss ich sagen, hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Das ist alles noch geheim und es gibt Verhandlungen und die Malerwirtschaftsförderung, die steckt da in Gesprächen, die ist ja auf allen, ich sag mal, Investitions- und Immobilienmessen vertreten, wo die großen Player, die also auch die Millionen zu verteilen haben, dann auch zugegen sind und gucken, wo kann man neue Fabriken aufbauen, wo sind die Bedingungen so, dass sich Investitionen lohnen. Und da ist Mal und Gate Ruhr ist da eine allererste Adresse. Das Einzige, was eben schwierig ist, ist sozusagen den Zeitplan einzuhalten. Mal wirbt seit Jahren mit der Fläche und es dauert immer länger, bis die fertig wird. Also die RAK MÜ, die Montanimmobilien, der RAK, die geben sich alle Mühe. Aber ja, wie das in Deutschland so ist, ne? Wenn irgendwo plötzlich in irgendeinem alten Gebäude ein Fledermausnest entdeckt wird, dann ist erstmal wieder Feierabend mit Abriss. Ne?
Und zusätzlich auch wieder Corona, Ukraine
ja, genau.
in den letzten Jahren.
Ja. Aber wie gesagt, im Augenblick, also das meiste ist eigentlich geschafft. Der Fahrplan steht, 26 soll das Gelände abgeräumt sein. 27 Bodensanierung, 28 neue Betriebe. Das ist die Perspektive.
Ich habe auch noch ein paar Termine, die feststehen. Jetzt mal auf den Themenwechsel. Paar Fernsehstars werden wir da nochmal kommen. Am 24. April ist Grimme angesagt. Die Grimme-Verleihung wieder traditionell am Freitag im Maler Theater. Insgesamt jetzt die 62. Verleihung. Da werden wir natürlich auch wieder vor Ort sein und umfangreich berichten mit Livestream und allem drum und dran. Dann steht auch schon das nächste Hülser Oktoberfest fest. Am 16. 17. Oktober wieder in Hüls. Das ist die 14. Ausgabe. Traditionell ja auch mit so prominenten Schlagerstars und Ballermannsängern. Wer das ist, steht noch nicht fest, aber der Termin ist schon da. Also zwei Tage wird es da in der Gaudi geben. Und dann steht auch wohl fest, dass der Winterzauber in der Wiederholung geht. Und zwar war das ja in diesem Jahr, im letzten Jahr, Weihnachten eine Premiere an der Paraklinik, dass da eben der Weihnachtsmarkt in Hüls hingezogen ist von der Lohmühle aus. Und Bernd Katzow hat schon durchblicken lassen, dass da eine Wiederholung stattfindet.
Das fanden die Besucher übrigens richtig toll.
Ja, tolle Location, also toll gemacht.
Auch von der Anbindung her, weil Hüle ist ja doch mal ein bisschen schwieriger wieder.
Ein bisschen weit weg. Und vor allem der Nikolaus-Umzug, der konnte ja direkt vom Hülser Marktplatz da hinlaufen. War nicht zu weit, auch für Leute, die jetzt nicht so fit sind. War eine wunderbare Kombination. Fand ich auch richtig toll.
Ja, super. Können wir uns drauf freuen. Wunderbar. Und wenn ich so auf die Zeit blicke, würde ich sagen, wir kommen mal zum Ende so langsam. Es sei denn, ihr habt jetzt noch was Wichtiges, was wir vergessen haben?
Nö, gute Vorsätze wissen wir alle. Also
die hält man eh nicht ein.
Nee. Genau, mehr Sport treiben, abnehmen und so.
Ja, das Übliche. Genau. Das Übliche, ja. In diesem Sinne entlassen wir euch jetzt in den schönen Neujahrstag und dann könnt ihr das noch ein bisschen genießen. Und wir wünschen euch alles Gute für das neue Jahr. Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss, ich gehe jetzt joggen.
Glaube ich nicht.